Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 8. Mai 2013 ist Fabian. Die Musik der heutigen Sendung kommt vom Internetportal jamendo.com und die Künstler sind Sascha Pongratov und Qualeum. In unserem ersten Beitrag nach den Nachrichten hat sich unser Kollege Mathieu mit dem jungen Netzwerk Asylus beschäftigt. Die Aufgabe von Asylus beschreibt der Präsident des Netzwerks Thomas Klau wie folgt.
Den Anwälten zu helfen, die Flüchtlinge und Asylbewerber in ihrem Bewerbungsverfahren um den Flüchtlingsstatus oder das Bleiberecht als erfolgreiche Asylbewerber begleiten.
Unser zweiter Beitrag ist ein Veranstaltungshinweis für den morgen in München stattfindenden BUKO. Aber nun zunächst einmal zu den Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Focus Europa Nachrichten am Mittwoch, den 8. Mai. Assad schaltet das Internet aus. Die Kommunikation in Syrien ist seit gestern Abend um gut 100 Jahre zurückversetzt. Wie syrische Revolutionsaktivistinnen, die vergangene Nacht die Grenze überquerten, berichteten, sind alle Telefon- und Internetverbindungen tot. Beobachter gehen nicht von einem technischen Defekt aus, sondern befürchten eine anstehende Großoffensive der Regierung gegen die Aufständischen. Gerade die Aufständischen aber sind von dem Kommunikationsblackout nicht vollständig betroffen. Sie haben ein alternatives Netzwerk mit Satellitenmodems aufgebaut, das sie von der staatlichen Infrastruktur unabhängiger macht. Allerdings können diese Geräte vom syrischen Militär relativ leicht geortet werden und machen die Revolutionäre damit angreifbar. Auch in Ägypten kam es in Revolutionszeiten unter Hosni Mubarak zu temporären Abschaltungen der Kommunikationsinfrastruktur. Ob dies allerdings dem Regime in Ägypten damals Zeit verschafft hat oder die Menschen eher auf die Straße trieb und damit den Rücktritt von Hosni Mubarak beschleunigten, wird noch immer diskutiert. Derweil einigten sich die USA und Russland auf eine stärkere Zusammenarbeit bei der Lösung des Syrien-Konflikts. Noch in diesem Monat soll eine internationale Konferenz einberufen werden, in der eine gemeinsame Position erarbeitet werden soll. Im Bürgerkrieg in Syrien sind bisher rund 70.000 Menschen gestorben.
Deutschland festigt Spitzenposition beim Rüstungsexport. Mit freundlicher Unterstützung durch den geheimtagenden Bundessicherheitsrat hat Rheinmetall einen Milliardendeal mit Indonesien besiegeln können. Durch eine dem Spiegel vorliegende Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Katja Keul wurde gestern bekannt, dass mehr als 100 Leopard 2 Panzer und 50 Panzer vom Typ Marder von Rheinmetall nach Indonesien geliefert werden sollen. Ein erster Versuch, Panzer in den Niederlanden zu kaufen, war dort am Parlament gescheitert. Die niederländischen Parlamentarier wollten den Rüstungsexport aufgrund der Menschenrechtslage in Indonesien nicht genehmigen. Insbesondere an dem für den Straßenkampf in bewohnten Gebieten ausgerüsteten Leopard 2 Panzer scheint auf Indonesien großes Interesse zu stoßen. Das Ziel, mit welchem diese Panzergeschäfte beschafft werden kann, sei Aufstandsbekämpfung statt Verteidigung.
Weiter Straffreiheit für Steuerbetrüger. In Belgien ist die Debatte über den Umgang mit Steuerbetrügern neu entbrannt. Auslöser dafür ist ein Vergleich zwischen dem Finanzministerium und Diamantenhändler, die jahrelang Millionen an Steuern hinterzogen haben. Der Vergleich sieht eine Zahlung an die Finanzbehörden von insgesamt 160 Millionen Euro vor. Im Gegenzug sollen die Verantwortlichen der Steuerhinterziehung straffrei bleiben. Die Befürworter solcher Vergleiche rechtfertigen die Straffreiheit mit den hohen Einnahmen des Staates dadurch. Kritikerinnen hingegen warnen vor einer Klassenjustiz, in der wohlhabende Steuerhinterzieher sich von rechtlichen Konsequenzen ihrer kriminellen Aktivitäten freikaufen können und eine weiße Weste behalten. Auch in Deutschland wäre eine breitere Debatte um das Thema Straffreiheit für Steuerhinterzieherinnen weiterhin angebracht. So droht Jura- oder Lehramtsstudierenden praktisch ein Berufsverbot, wenn sie den BAföG-Antrag falsch ausfüllen und dies bei einer Prüfung gemängelt wird. Neben der Rückzahlung der unrechtmäßig erhaltenen Leistungen müssen Studierende nämlich mit einem Verfahren rechnen, das mit Strafen belangt wird, die bis zu einer Vorbestrafung führen können. Dadurch ist beispielsweise Lehrern und Staatsanwältinnen die Ausübung ihres Berufs verwehrt.
Autonome Wohnraumbeschaffung in Spanien. Die Situation in Spanien scheint für den hiesigen Betrachter absurd. 400.000 Familien mussten in der Finanzkrise bereits ihre Häuser verlassen und noch einmal so viele sind von einer Räumung bedroht, weil sie bei einer Arbeitslosenquote von 27% ihre Mieten nicht bezahlen können. Nach der Räumung aber stehen viele dieser Wohnungen leer, weil sich aufgrund der Krise niemand eine neue Wohnung leisten kann. Das Ausmaß der Absurdität wird dann deutlich, wenn wir uns bewusst werden, dass vielmals von Steuergeldern gerettete Banken die Immobilieneigentümer sind und damit die Räumungen anordnen. Diesem Widerspruch stellt das Sozialwerk im katalanischen Sabadell nun offensive Besetzungen entgegen. In einer wöchentlichen Sitzung werden Aktionen koordiniert und bedürftige Familien in Listen aufgenommen, mit denen die neu besetzten Häuser gefüllt werden. Die vom Steuerzahler finanzierte staatliche Bad Bank, Sareb, die während der Finanzkrise alle faulen Immobilien aufgenommen hat, will sich die Besetzung allerdings nicht gefallen lassen. Sie hat einen Eilantrag auf Räumung gestellt, über den am heutigen Mittwoch verhandelt werden wird. Die Stadtverwaltung hat bereits angekündigt, nicht gegen die Besetzerinnen vorzugehen. Diese können sich sogar an den besetzten Adressen melden, sodass die Kinder auch zur Schule gehen können. Wie sich die Regionalregierung in Barcelona bzw. die Bundesregierung in Madrid dazu verhält, haben wir Ralf Streck, freier Journalist, in Baskenland gefragt.
Bisher werden die Besetzungen, weil es handelt sich ja schon um verschiedene Besetzungen, in Sabadell selbst ist es ja schon die dritte Besetzung von einem Wohnblock, in Katalonien sind es mittlerweile 8. Es gab schon frühere Besetzungen in Andalusien, da gab es auch inzwischen von der Regionalregierung ja schon die Veränderung, dass die Regionalregierung mittlerweile bereit ist, Banken zu enteignen. Da das allerdings bisher auf Andalusien und auf die Kanarischen Inseln, die haben sich auch dafür ausgesprochen, den Weg zu gehen, beschränkt ist, wollen jetzt die Betroffenen, die aus ihren Wohnungen geworfen wurden, diese Selbsthilfe ausweiten in die Richtung, dass jetzt vermehrt besetzt wird, weil einfach 3,5 Millionen Wohnungen ungefähr leer stehen in Spanien, während immer mehr Menschen auf der Straße stehen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Gesetzesinitiative, die die Betroffenen eingebracht haben, derartig verunstaltet wurde von der Regierenden Volkspartei, dass sich über dieses Gesetz an dem Drama, dass 400.000 Familien auf die Straße gesetzt wurden, auch absehbar nichts ändern wird. Und deswegen wird jetzt diese neue Kampagne von den 130 Ortsgruppen der Hypothekengeschädigten aufgenommen, um eine praktische Lösung für ein ganz praktisches Problem zu stehen, das im Übrigen ja in Spanien auch im Grundgesetz im Artikel 47 verankert ist, dass jeder Recht auf einen angemessenen Wohnraum hat.
Die EU als Beschützerin von Journalistinnen und Journalisten weltweit. Am gestrigen Dienstag nahm der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten eine Resolution der niederländischen Abgeordneten Martje Schaake mit großer Mehrheit an, der den Schutz von Medienschaffenden innerhalb und außerhalb der Grenzen der Europäischen Union forderte. Die Resolution stellt fest, dass die Regierungen in der Pflicht sind, die Presse- und Meinungsfreiheit zu garantieren. Allerdings sind es auch genau diese Regierungen, die für die allermeisten Einschränkungen eben dieser verantwortlich sind. Mit der Verabschiedung der Resolution rufen die Ausschussmitglieder die Europäische Union dazu auf, sich weltweit für den Schutz von Whistleblowern einzusetzen. Kritisch wird in der Resolution außerdem die zunehmende Massenüberwachung und Filterung von Inhalten gesehen. So wird unter anderem angeregt, die Kriterien bei Suchmaschinen transparenter zu gestalten, weil auf diese Weise Informationen für sehr viele Menschen bereits vorgefiltert angezeigt werden. Auch die deutsche Bundesregierung sowie die deutschen Polizeibehörden sollten sich diese Resolution genau ansehen, wurde doch mit der koordinierten Razzia bei Fotojournalisten Anfang des Jahres und der automatisierten Bestandsdatenauskunft für Polizeibehörden die Presse- und Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt.
Mindestens 3 Tote im Hafen von Genua. Im Containerhafen von Genua ist ein Containerschiff bei einem Manöver in den Kontrollturm gefahren und hat das Gebäude beinahe zum Einsturz gebracht. In dem schiefen Kontrollturm stecken nach italienischen Medienberichten derzeit noch immer Menschen im Aufzug fest. Mindestens 4 Personen werden bereits im Krankenhaus behandelt. Genua gilt als einer der beiden Endpunkte einer Nord-Süd-Magistrale im Frachtverkehr. Durch den Bau des Gotthard-Basistunnel und den Ausbau der Rheintalstrecke in Deutschland soll der stark wachsende Güterverkehr zwischen Genua und Rotterdam von der Straße auf die Schiene verlagert werden.
Aleviten demonstrieren gegen Drohungen. In einem Vorort von Istanbul haben heute Morgen mehrere hundert Aleviten gegen Drohungen demonstriert, die von Unbekannten gestern Nacht an die Häuser von Aleviten geschrieben wurden. Ähnlich waren Häuser von Aleviten in den 70er Jahren im Vorfeld von Massakern in Kahraman, Marash und Korum gekennzeichnet worden. Den Massakern fielen damals weit über 100 Aleviten zum Opfer. Damit wurden offensichtlich das Klima für den Militärputsch von 1980 von langer Hand vorbereitet. Die Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift, Zitat, »Wir sind Aleviten, wir sind hier, streicht uns auch an, hoch«. Angriffe auf Aleviten geschehen in der Türkei normalerweise in Krisenzeiten, wie dem derzeitigen Versuch, das Kurdenproblem mit Hilfe von Abdullah Öcalan zu lösen. Die Aleviten machen in der Türkei ungefähr 1/7 der Bevölkerung aus. Sie vertreten eine liberale Variante des schiitischen Islam, während die Mehrheit in der Türkei sunnitische Muslime sind. Und soweit die Fokus Europa Nachrichten bei Radio Dreieckland. Gewalt und Verfolgung in ihren Herkunftsländern reichen nicht aus. Ebenso wenig wie der lange und gefährliche Weg hierher. Wenn sie in der Europäischen Union ankommen, müssen sich Flüchtlinge und Asylbewerber auch noch durch das Asylverfahren kämpfen. Doch was ein menschliches Verfahren zum Schutz von Flüchtlingen vor Leid und Bedrohung sein sollte, wird bei mangelnden öffentlichen Mitteln zu einem zynischen Verfahren, das ohne faire Untersuchungen der Fälle Asylanträge massenweise ablehnt. Radio Dreieckland sprach mit Gründer und Präsident von Asylus, Thomas Klau, über die Zustände, die bei Asylverfahren in der Europäischen Union herrschen und über die Arbeit von Asylus. Zunächst stellt er das junge Netzwerk Asylus vor.
Ich habe es mit einer kleinen Gruppe von Freunden gegründet, die auch Kollegen waren, aber das haben wir in unserer Freizeit gemacht, selbstverständlich. Es handelt sich um den Versuch, in zunächst bescheidener Weise, den Anwälten zu helfen, die Flüchtlinge und Asylbewerber in ihrem Bewerbungsverfahren um den Flüchtlingsstatus oder das Bleiberecht als erfolgreiche Asylbewerber begleiten und das in Ländern tun, in denen die staatliche Rechtsbeihilfe so knapp bemessen ist oder quasi gar nicht vorhanden ist, dass die Anwälte nicht die Mittel haben, auch nicht die zeitlichen Mittel, sich um den Fall jedes Asylbewerbers ausreichend zu kümmern. Und da springt Asylus ein. Wir sind ein Netzwerk von Freiwilligen, die einen Teil ihrer Zeit zur Verfügung stellen. 2 Stunden der Woche ist im Prinzip das Mindestmaß, was wir von jedem, der mitmachen möchte, erbitten, um Informationen zu recherchieren, die Anwälten bei der Begleitung des Asylbewerbers oder des Flüchtlings vor Gericht, wenn es dazu kommt, oder im Rechtsverfahren helfen.
Was sind das zum Beispiel konkret für Anfragen von AnwältInnen?
Das ist ganz unterschiedlich. Das können ganz spezifische Anfragen sein, wo es um einen konkreten Vorfall geht in einer Stadt in Tschetschenien vor 6 Jahren, ob irgendwie belegt werden kann, dass einer bestimmten Familie was passiert ist, ob das irgendwie in der Presse sich niederschlug. Das können Informationen sein über ein Geschehen in einem Dorf in Afrika an einem bestimmten Tag. Das können aber auch Anfragen sein, die eine ganze Gruppe der Bevölkerung betreffen, eine Minderheit im Kosovo oder Lehrer, die sich in einem Land politisch engagieren. Das ist also ganz unterschiedlich.
Sie haben schon erwähnt, dass die Rechtsbeihilfe für Asylbewerber sehr knapp ist in mehreren europäischen Ländern. Wie läuft genau so ein Asylverfahren, zum Beispiel in Frankreich oder in anderen europäischen Ländern, ab?
Es gibt durchaus nationale Unterschiede. Auch wenn der Rechtsrahmen für die EU natürlich im Prinzip derselbe ist, aber die Mitgliedstaaten versuchen seit Jahren bis jetzt vergeblich, da wirklich zu einer gemeinsamen Praxis zu führen, was die Folge hat, dass es riesige Divergenzen gibt und dass manche Asylsysteme etwas weniger schlecht funktionieren und manche ganz katastrophal schlecht funktionieren. Im Wesentlichen muss man davon ausgehen, dass von einer kleinen Minderheit der Fälle abgesehen alle Anträge auf Asyl erstmal vom Staat negativ beschieden werden. Und dann hat der Asylbewerber die Möglichkeit, einen Anwalt zu nehmen. Es gibt Anwälte, die machen das pro bono umsonst, zusätzlich zu ihrer anderen Arbeit. In anderen Ländern gibt es bescheidene Mittel, um Anwälte, die diese Arbeit machen, zu bezahlen. Und mit dem Anwalt, der ihnen im Grunde rechtsberatend beisteht, kann der Asylbewerber oder Flüchtling dann durch die Instanzen ziehen. Wie viele Instanzen es gibt, ist von Land zu Land unterschiedlich und wie sie genau arbeiten. Aber es ist im Grunde ein juristisches Verfahren, das sich zu einem Gerichtsverfahren, Abschluss des Verfahrens sozusagen, entwickelt. Und dort muss der Asylbewerber oder Flüchtling die Verantwortlichen überzeugen, dass die ursprüngliche Entscheidung des Staates die falsche war. Und die Beweislast liegt dabei ganz bei ihm. Und das führt zu schwierigen Situationen, wo man zum Beispiel, um den Asylbewerber nachzuweisen, dass seine Erzählung, mit der Asyl begründet, die Erzählung seiner Verfolgung, dass die vielleicht retuschiert ist oder nicht den Tatsachen entspricht, werden ganz präzise Fragen gestellt, was jemand an einem bestimmten Tag irgendwo auf der Flucht gemacht hat. Sie werden mehrfach gestellt mit dem Versuch, da Widersprüchlichkeiten zu verorten. Das ist sehr schwer für den Betroffenen. Es sind auch, waren ja auch manchmal traumatische Erlebnisse, die diese Flüchtlinge oder Asylbewerber durchlebt haben, die ihre Flucht motiviert haben oder die ihnen auf der Flucht widerfahren sind. Und insofern ist Rechtsbeistand da auch manchmal psychologischer Beistand und Rechtsberatung auf jeden Fall von zentraler Bedeutung.
Ist diese Umkehrung der Beweislastpflicht bei Asylverfahren nicht eine krasse Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren?
Es ist natürlich so, dass gerade um die Rechte der wirklich Verfolgten zu schützen, und das Asylrecht nicht umzubauen zu einem Recht, das praktisch allen, die gerne in EU-Länder einwandern möchten, offensteht. Zum Beispiel Armutsflüchtlingen. Um also das Asylrecht in seiner originären Funktion zu bewahren oder den Flüchtlingsstatus für Flüchtlinge zu reservieren, denen zu Hause wirkliche Verfolgung oder Gefahr droht und nicht nur Armut, um das zu leisten, muss natürlich eine strenge und für den Einzelnen oft schwierige Prüfung stattfinden. Aber die Notwendigkeit dieser Prüfung ist das eine. Die Art und Weise, wie das gemacht wird, stellt in der Praxis an die Asylbewerber und Flüchtlinge häufig völlig unrealistische Anforderungen. Und die Fragen, die gestellt werden, gerade die Fragen nach dem präzisen Aufenthalt von irgendjemand an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Land, sind im Grunde unfair, um es mit Understatement zu formulieren. Denn die Biografien, die Fluchtwege sind häufig Abenteuer, die sich über Monate oder Jahre hinziehen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass jemand, der so schwierige Jahre durchlebt, sich an jeden Tag spezifisch erinnern kann. Insofern ist da in der Praxis sehr viel, was schlecht läuft. Und man stellt immer wieder fest, dass das Asylrecht und Flüchtlingsrecht, so wie es auf dem Papier steht, in der Praxis auch von staatlicher Seite in keiner Weise befriedigend respektiert oder umgesetzt wird.
Trifft es auch in Deutschland zu, dass was auf dem Papier steht, in keiner Weise in der Praxis ein faires Verfahren ist?
Schwere Mängel gibt es bei der Umsetzung des Asylrechts in allen EU-Ländern. Aber Deutschland ist ein Bild, da nicht das Schlusslicht. Selbst die anderen EU-Staaten haben, nachdem sie jahrelang zusahen, anerkennen müssen, dass es in Griechenland ganz besonders katastrophal ist, und zwar schon vor der schweren ökonomischen Krise, die in diesem Land ausgebrochen ist und die es natürlich noch, die Lage insgesamt für die Flüchtlinge und Asylbewerber noch verschlimmert hat. Wir haben einige Länder in der EU, wo die Aufnahmefähigkeit, die Fähigkeit des Rechtsapparates mit den Verfahren umzugehen, praktisch nicht vorhanden ist, wo es tatsächlich gar keine Rechtshilfe gibt und wo die Flüchtlinge und Migranten häufig völlig sich selber überlassen, Flüchtlinge und Asylbewerber völlig sich selber überlassen sind. Das Problem ist, dass das häufig gerade die Länder sind, die sozusagen an der Grenze der EU liegen, wie Griechenland, und damit die erste Anlaufstelle sind für die Flüchtlinge und Asylbewerber. Und nach dem EU-Recht ist ja im Prinzip jeder Flüchtling und Asylbewerber gehalten, in dem EU-Land, das er als erster betritt, seinen Asylantrag zu stellen. Allein das ist schon eine Absurdität, weil es die Länder völlig überlastet, die die EU-Außengrenze bilden. Das war damals, als man das angenommen hat, eine rechtliche Veränderung, die gerade auf deutschen Druck hin entstand, weil Deutschland ja in der Mitte der EU liegt, sozusagen wunderbar eine Art Schutzwall, rechtlichen Schutzwall von Ländern irrigieren konnte, die sozusagen die Flüchtlinge von Deutschland nach Möglichkeit abhalten sollen. Und das ist meines Erachtens die Kardinalsünde im deutschen Umgehen mit dem europäischen Asylrecht. Die Weigerung bisher, die Aufnahme der Flüchtlinge auf europäische Art und Weise zu regeln und da zu einer fairen Lastenteilung zu kommen. Das würde ich sagen, ist das, was sich in Deutschland als erstes ändern müsste.
Sie sehen sehr kritisch diesen ganzen Asylsystem in der EU und den einzelnen EU-Ländern. Macht sich Asylos neben der Forschungsarbeit, also Informationen über die Herkunftsländer an WeltInnen zu vermitteln, macht sich Asylos neben dieser Forschungsarbeit auch politisch stark für gerechte Asylverfahren und für ein gerechteres Asylsystem in der EU?
Asylos ist bis jetzt keine Organisation, die öffentlich Kampagnen sozusagen für ein besseres Asylrecht führt. Wir sind eine kleine Organisation, wir sind am Start unserer Arbeit und unserer Existenz. Wir sind kontinuierlich gewachsen von einem ganz kleinen Sockel aus. Und wir haben uns bisher darauf konzentriert, und zwar ausschließlich darauf konzentriert, konkret einer Gruppe von Anwälten, die wir versuchen zu expandieren, und wir tun das erfolgreich, zu helfen, die Asylbewerber oder Flüchtlinge vor Gericht repräsentieren. Wir sind nicht bisher in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das machen andere Organisationen sehr erfolgreich. Ich glaube nicht, dass eine kleine Organisation wie Asylos im jetzigen Stadium ihrer Entwicklung da einen großen Unterschied machen könnte. Aber das ist, wenn Asylos weiter expandiert und sich geografisch weiter ausdehnt und festigt, wäre das was, was man in der Zukunft erwägen könnte. Und natürlich würde Asylos Initiativen, die sich für die Verbesserung des Flüchtlingsrechts einsetzen oder für die verbesserte Umsetzung, für die verbesserte Einhaltung des geltenden Flüchtlingsrechts einsetzen, unterstützen, wenn andere Organisationen Asylos dazu auffordern.
Laut Thomas Klau ist Asylos bislang nicht in Deutschland tätig, weil sich das Netzwerk auf Länder konzentriert, in denen Asylverfahren besonders problematisch verlaufen, mit dem Extremfall Griechenland, wo das Netzwerk dieses Jahr aktiv wird.
Mehr Informationen zu Asylos könnt ihr auf der Website des Netzwerks www.asylos.eu erhalten.
Unsere Workshop-Liste füllt sich seit Wochen und wir freuen uns auf über 70 Veranstaltungen und Diskussionen. Es gibt neben Workshops jede Menge Rundgänge, ein Podium, ein Sonntagsmatinee, ein Vernetzungstreffen, eine Lesung, eine rauschende Kongressparty mit Konzert und. Desertiert also kollektiv aus eurem Alltag und flüchtet vom 9. bis 12. Mai nach München. So wird BUKO 35, der alljährliche internationalistische Kongress, auf seiner Website angepriesen. Enno Janssen ist einer der Organisatoren und erläutert:
Die BUKO ist die Bundeskoordination Internationalismus. Man könnte sozusagen im weitesten Sinne sagen, ähnlich wie ATTAC, nur etwas weiter links, etwas herrschaftskritischer und etwas älter. Die BUKO ist Mitte der 1970er Jahre entstanden, damals aus den neuen entstandenen sozialen Bewegungen, der Friedensbewegung, der Frauenbewegung, der Anti-AKW-Bewegung und eben auch der Bewegung der internationalen Solidarität. Und in den darauffolgenden Jahren haben sich dann bis heute so ungefähr 150 dritte Weltgruppen, entwicklungspolitische Organisationen, internationalistische Initiativen, klassische Solidaritätsgruppen, dritte Weltläden, aber auch Zeitschriftenprojekte in der BUKO engagiert. Zu BUKO kann man noch sagen, dass es sozusagen zwei Formen gibt. Einmal, das verwechselt man leicht, es gibt den BUKO-Kongress. Das ist ein einmal pro Jahr stattfindender, immer um eine Himmelfahrt, viertägiger Kongress, wo Menschen aus Deutschland, aus Europa, der ganzen Welt eingeladen werden, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen, um Perspektiven für, sagen wir es mal jetzt ganz grob, eine andere Welt zu entwickeln, zu entwerfen und praktisch auch anfangen umzusetzen. Und dann gibt es eben die Bundeskoordination Internationalismus als Struktur, die dann eben sozusagen zwischen den Kongressen in Seminarform, in Artikelform, in den Arbeitsschwerpunkten sozusagen auftritt. Das sind sozusagen zwei Sachen.
Es werden 300 bis 800 Teilnehmende erwartet. Titel des diesjährigen 35. BUKO ist Antimilitarismus, Antirassismus und Ressourcenkämpfe. Bemüht ist Mensch dabei immer um Interdisziplinarität. Es gibt den Anspruch auf einen mehrdimensionalen Blick. Als internationale Gäste begrüßt der BUKO dieses Jahr AktivistInnen aus Indien. Vom 9. bis 16. Mai sind die freie Autorin Ulka Mahajan und der unabhängige Wissenschaftler Madhudesh Kumar zu Gast in München, Köln, Hamburg und Berlin. Beide engagieren sich in sozialen Bewegungen. Ulka Mahajan hat die Bewegung der arbeitenden Bevölkerung mit aufgebaut und ist in der Mobilisierung gegen Landnahme und die Errichtung von Sonderwirtschaftszonen aktiv. Madhudesh Kumar ist Organisator in der National Alliance of People's Movement und Mitherausgeber des Buches Speak Up, Sozialer Aufbruch und Widerstand in Indien. Anmelden für den Kongress kann Mensch sich unter www.buko.info. Außerdem werden noch Schlafplätze für ReferentInnen und BesucherInnen gesucht. Diese seien, so die Ankündigung, unkompliziert tagsüber unterwegs und bringen Isomatten und Schlafsäcke mit. Um all diese schönen Dinge stemmen zu können, braucht die Bundeskoordination Internationalismus natürlich auch Kohle. Benötigt werden 30 mal 100 Euro in bunten Scheinen oder Kleingeld bis zum Herbst 2013. Die Kontodaten findet ihr unter www.buko-braucht-kohle.de. Zu guter Letzt noch ein Ausblick auf Juni. Der BUKO-Arbeitsschwerpunkt Bildung und Emanzipation bildet vom 7. bis 9. Juni ein Seminar in Frankfurt am Main zu postkolonialen Bildern und kritischer Bildung an. Gearbeitet wird mit dem Critical Whiteness-Ansatz. Verglichen werden unter anderem die verschiedenen Kolonialmächte und ob und wie in Schulbüchern die deutsche Kolonialgeschichte behandelt wird. Kosten hierfür sind 20 Euro. Anmelden kann Mensch sich unter mail@buko.info.
Und das war's auch schon mit Fokus Europa für den heutigen 8. Mai 2013. Im Studio verabschiedet sich von euch Fabian.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.